Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du heute Abend hier bist mit einer Erwartungshaltung. Man könnte sagen, das ist eigentlich ein Schwimmkurs, den wir hier veranstalten. Und ein Schwimmkurs ist definitiv etwas, wo du nicht trocken bleibst. Also wenn du einen Schwimmkurs besuchst, wo man nicht ins Wasser geht, dann wage ich zu bezweifeln, ob du dort schwimmen lernst. Du wirst vielleicht, man kann dir die Bewegungen vorzeigen, aber du wirst nicht viel davon haben. Denn das fühlt sich ganz anders an, wenn du selber im Wasser bist, als wenn du irgendwo am Rand stehst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, diese Dinge des Geistes, von denen wir reden, diese Gaben des Geistes, die müssen praktiziert werden. Über die kann man nicht nur lehren, sondern die müssen praktiziert werden. Und mein Ziel ist es auch, euch dazu hinzuführen und dazu anzuleiten, dass ihr selbst in diesen Gaben wirken könnt. Nun, das bedeutet nicht, dass jeder von euch, das ist kein Kurs in diesem Sinne, es ist nicht idiotensicher. Ich kann dir keine Garantie geben, dass du es nachher kannst, ja? Sondern du musst erstens wirklich selber wollen und dann musst du auch bereit sein, ins Wasser zu springen. Nun, für jemanden, der nicht schwimmt oder nicht schwimmen kann, noch nicht schwimmen kann, ist das ins Wasser springen nicht etwas Kleines. Das mag ihn einiges an Überwindung kosten. Aber wenn du schwimmen kannst, dann weißt du, das ist eine schöne Sportart und es lohnt sich, das zu lernen. Ähnlich ist es auch bei den Gaben des Geistes. Ich glaube, irgendwie sind die Gaben des Geistes immer so als etwas Optionales angesehen worden. In weiten Teilen des Leibes Christi werden die Gaben des Geistes eigentlich in Klammern gesetzt. In runde oder eckige Klammern, wie auch immer. Sie werden zwar nicht geleugnet, man sagt nicht, ja, das gibt's alles nicht, aber sie finden nicht statt. Sie sind wie nicht präsent. Sie werden nicht praktiziert. Man umgeht sie. Man geht daran vorbei. Man predigt über 1. Korinther 13 und vergisst völlig, dass 1. Korinther 13 eingeklemmt ist zwischen 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Zwei Kapitel, wo es ausschließlich um die Gaben des Geistes geht. Und wenn du das Ganze im Grundtext studierst, dann wirst du sehen, dass Paulus am Ende von Kapitel 12 nicht sagt, ich zeige euch einen noch besseren Weg, sondern er sagt eigentlich dort gemäß dem Grundtext, ich zeige euch einen Weg, wie ihr in diesen Gaben zur Fülle kommt. Ich zeige euch, wie all das, was wir gerade besprochen haben, wirklich in eurem Leben funktionieren kann. Eigentlich kommst du nicht an den Gaben des Geistes vorbei. Lasst uns mal lesen 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 7. Ich bin schon mitten im Thema. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ich werde Vers für Vers euch, auslegen oder einiges dazu sagen, wie der Geist mich leitet. Ich habe nicht viel vorbereitet. Alles, was ich hier drauf habe, sind eigentlich Bibelverse. Ich habe eigentlich nichts vorbereitet. Ich nehme diese Abende auch zum Anlass, mich zu üben in den Dingen des Geistes. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob du eine vierseitige Predigt vorbereitet hast und dann entlang dieses Manuskripts predigst, du weißt, was du vorher aufgeschrieben hast, du musst es nicht ablesen, oder ob du dich vom Geist leiten lässt in der Predigt. Nun, beides hat seine Berechtigung, versteht das richtig? Es ist nicht das Nonplusultra, dass jemand immer ohne Zettel, ohne alles predigt. Das ist nicht unbedingt immer erstrebenswert. Manchmal ist es gut und richtig, eine Predigt aus dem Wort Gottes minutiös vorzubereiten. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Beachte, dass Paulus hier sagt, dass er nicht will, dass sie ohne Kenntnis sind. Das heißt, er will nicht, dass sie unwissend sind. Er will nicht, dass sie keine Ahnung haben von diesen Dingen. Er will nicht, dass sie falsche Vorstellungen haben, was die geistlichen Gaben angeht. Er will, dass sie wissen, um was es geht bei den geistlichen Gaben. Nun, Paulus war ein sehr starker Mann Gottes. Paulus war sehr bestimmt in dem, was er tat, was er schrieb, was er formulierte. Wenn Paulus sagt, so will ich nicht, dann kannst du sicher sein, dass er es wirklich so meint. Er will nicht, dass die Korinther ohne Kenntnis sind, was die geistlichen Gaben betrifft. Schon allein dieser Vers sollte uns nachdenklich stimmen. Wie viel wissen wir wirklich über die Gaben des Geistes? Was wissen wir über diese Manifestation und Wirkungen des Geistes? Und wissen wir wirklich etwas, bevor wir nicht darin gewirkt haben? Hier geht es nicht um Wissen, hier geht es nicht um eine theoretische Kenntnis, sondern hier geht es um eine praktische Kenntnis. Hier geht es darum, dass du dir die Füße und die Beine und den Bauch und den Kopf nass machst. Das Letzte, was ein Nichtschwimmer unter Wasser hält, ist der Kopf. Und das könntest du auch übertragen auf den geistlichen Bereich. Dein Verstand muss nass werden. Dein Verstand muss sozusagen getauft werden mit dem Heiligen Geist. Denn die Gaben des Geistes, das kann ich dir sagen, werden manchmal dein Verstehen sprengen. Sie werden manchmal deinen Verstand dumm aussehen lassen. Ja, es ist sogar so, wenn du in den Gaben des Geistes wirken möchtest, dann wirst du jedes Mal, bevor du in den Gaben des Geistes wirkst, diesen Kampf haben zwischen Verstand und Geist. Dein Verstand wird immer sagen, nein, du nicht. Bist du sicher, dass du das jetzt machst? Bist du sicher, dass du dich jetzt hier blamieren möchtest? Bist du sicher, dass du dich jetzt hier zum Narren machen willst? Der Verstand wird jedes Mal so kommen. Und viele Christen lassen sich genau davon abhalten, in den Gaben des Geistes zu wirken. Vielleicht musst du dich mal zum Narren machen. Mach dich lieber zum Narren, indem du das Richtige tust, als dass du dich zum Narren machst, indem du nichts tust. Amen. Denn wenn du nichts tust, auch was diese Dinge angeht, dann wirst du früher oder später ein Narr sein. Nun, versteht das richtig, die Gaben des Geistes sind absolut nicht heilsnotwendig. Du kommst hundertprozentig in den Himmel, wenn du nie auch nur ein einziges Wort in neuen Zungen geredet hast. Du kommst hundertprozentig in den Himmel, wenn du nie geweissagt hast, wenn du nie besonderen Glauben, wenn du nie die Gaben der Heilung und all diese Dinge praktiziert hast. Du kommst in den Himmel, wenn du an Jesus glaubst. Aber der Herr Jesus Christus höchstpersönlich wird dich am jüngsten Tag oder wann auch immer, wird er dich fragen, was hast du gemacht mit den Gaben des Geistes? Was hast du gemacht mit diesem Werkzeugkasten, wo 9 gut funktionierende, geschärfte, nützliche, notwendige Werkzeuge darin waren, um die Aufgabe besser erledigen zu können? Was hast du damit gemacht? Oh Herr, ich wusste nicht einmal, dass es einen solchen Kasten gibt. Bist du nicht gelehrt worden? Hättest du nicht die Gelegenheit gehabt, gelehrt zu werden? Über dieses Thema wird der Herr dich dann fragen. Und du wirst keine Ausrede haben. Auch die Leute, die jetzt in Gemeinden sind, wo nicht über diese Dinge gelehrt wird oder wo diese Dinge sogar geleugnet werden, werden keine Ausrede haben. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Seelen mehr errettet werden könnten, wenn der Leib Christi so in den Gaben des Geistes wirken würde, wie es eigentlich gedacht wäre. Denn weißt du, das Ziel dieser Dinge, es ist nicht ein Selbstzweck, das ist nicht eine charismatische Show, sondern das Ziel ist die Auferbauung der Gemeinde, sagt Paulus hier. Das Ziel ist die Erbauung der Gemeinde. Nun, wenn die Gemeinde erbaut wird, dann wird die Gemeinde attraktiv. Und das ist nur ein Ziel. Man könnte in dieses Ziel auch hineinnehmen, Errettung von Menschen. Wenn du ein Wort der Erkenntnis hast für einen Ungläubigen über sein Leben, dann wird er sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und das wird ihn womöglich zum lebendigen Glauben bringen. Leider gibt es viele, die keine Kenntnis haben über die Gaben des Geistes. Ich hatte gerade letzte Woche ein witziges Gespräch, nun eigentlich war es eher traurig, mit einem Pastor, der mich dann irgendwann gefragt hat, ja, wo kommt ihr denn so her, wie seid ihr denn entstanden? Und ich habe dann erklärt, wo wir herkommen, warum wir diese Gemeinde gegründet haben. Und er war nicht von hier, nicht aus Schaffhausen, sondern aus der Nähe, hier aus der Region, hat sich dann angemaßt zu sagen, ja, aber gab es denn in Schaffhausen noch nicht genug Gemeinden? Ich habe das stehen gelassen, ja, eigentlich geht Ihnen ja überhaupt nichts an, oder? Frage ich jemanden, der in Zürich oder in Wallisellen oder weiß ich nicht wo Pastor ist, warum er dort eine Gemeinde gegründet hat? Geh doch mal ins Mercedes-Autohaus hier und frag sie, warum sie ein Autohaus hier in Schaffhausen aufgemacht haben. Weißt du warum? Weißt du, was sie dir antworten werden? Weil wir überzeugt sind von unserer Automarke. Wir sind absolut davon überzeugt, dass Mercedes die beste Automarke der Welt ist und dass jeder, der es sich irgendwie leisten kann, eigentlich einen Mercedes fahren sollte. Amen, das werden sie dir sagen. Außerdem haben wir einen Hauptsitz, der uns dazu angeleitet und angewiesen hat, hier eine neue Filiale zu eröffnen, um möglichst erfolgreich zu sein. Und wenn dann der von Peugeot und der andere von Opel und der dritte von VW kommt und in Frage stellt, warum sie hier ein Mercedes-Autohaus aufgemacht haben, dann ist völlig klar, dass er da nichts zu sagen hat. Konkurrenz belebt das Geschäft. Im Laufe dieses Gespräches dann eben kamen wir auch auf die Gaben des Geistes zu sprechen. Und ich habe dann gesagt, wir glauben, dass jeder Christ im Heiligen Geist getauft, erfüllt werden kann mit dem Zeichen des Redens in neuen Zungen. Ah ja, muss jeder in neuen Zungen reden. Er meinte, dass das Reden in neuen Zungen, das jeder Gläubige hat, haben kann, dass das eine der neuen Geistesgaben ist. Aber ich habe Neuigkeiten für dich, vielleicht hast du das auch gedacht bisher. Aber das, was du wahrscheinlich machst in deiner stillen Kammer, ist keine der neuen Geistesgaben. Sondern das Reden in neuen Zungen, von dem hier die Rede ist, nämlich die verschiedenen Zungenreden, das ist die Gabe des Redens in neuen Zungen in der Gemeinde, vor der Gemeinde, das ausgelegt werden muss. Man kann also in Unkenntnis sein über diese Dinge, obwohl man vielleicht Theologie studiert hat, eine Bibelschule besucht hat oder was auch immer. Weißt du, die Gaben des Geistes und alles, was mit dem Geist zusammenhängt, entzieht sich ein Stück weit akademischer Vermittelbarkeit. Du kannst das nicht auf akademische Art und Weise vermitteln. Das ist der Punkt, wo zum Beispiel Handauflegung ins Spiel kommt, um Dinge zu übertragen. Ich kann dich grün und blau reden. Du wirst es nicht verstehen, aber vielleicht, wenn ich dir die Hand auflege, wirst du es begreifen. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, beachte, dass hier eigentlich im Grundtext gar nicht von Gaben die Rede ist, sondern hier heißt es eigentlich nur, was aber die geistlichen betrifft. Das Adjektiv, das griechische Adjektiv Pneumatikos oder Pneumatikon, wie es hier genau heißt, Pneumatikon. Was aber die Geistlichen betrifft, nun, welche Geistlichen, was für Geistliche? Geistliche Menschen, geistliche Dinge, alles, was geistlich sein kann. Das Adjektiv Pneumatikos beschreibt eben ganz verschiedene Dinge. Es kann sich auf Menschen beziehen, es kann sich auf Segnungen beziehen, es kann sich auf Gaben beziehen, es kann sich auf Manifestationen beziehen, auf Wirkungen des Geistes. Der Grund, warum hier von den Gaben oder in den meisten Übersetzungen von Gaben die Rede ist, ist der, weil Paulus nachher ganz offensichtlich von Gaben dann redet. Aber du könntest diese Gaben auch unter dem Begriff Wirkungen des Geistes verstehen. Denn alle diese Gaben wirken etwas. Sie haben eine Auswirkung in deinem Leben. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Über diese Verse bist du sicher auch schon mal gestolpert. Hast dich auch schon gefragt, warum sagt er das? Warum sagt er ihnen, niemand, der im Geist Gottes redet, kann sagen, Fluch über Jesus. Gab es tatsächlich damals Leute, die eine Weissagung gegeben haben oder eine Zungenrede gegeben haben und diese dann ausgelegt haben mit Fluch über Jesus? Lass es mich kurz erklären. Die Korinther, nicht nur die Korinther, sondern alle eigentlich in dem damaligen Kulturkreis, lebten in einer Gesellschaft, wo Götzendienst normal war. Die Anbetung, die Verehrung von Götzen, von Göttern, war normal. Das wurde gefördert, das war die Staatsreligion, das war es, was man tat, das war Mode, das war die Philosophie der Stunde sozusagen. Und das war aber nicht nur eine Weltanschauung oder eine Lebensüberzeugung, die dort praktiziert wurde, sondern diese Leute haben teilweise ganz ähnliche Dinge getan in ihren Götzentempeln, wie sie dann nachher unter dem Einfluss des Heiligen Geistes in der Gemeinde getan haben. Es konnte sein, dass jemand, der ein Orakel war, unter dem Einfluss eines bösen Geistes geweissagt hat. Dass jemand sich von diesen Götzen mit fortreißen ließ, beziehungsweise von dem Geist, der dahinter stand und so charismatische Auswirkungen durch seinen Körper, durch seine Stimme manifestiert hat. Und es mag sein, dass Paulus ihnen dies schreibt, damit sie wissen, hey, eine andere Zeit ist jetzt angebrochen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben, dass ihr womöglich von einem falschen Geist mit fortgerissen werden könntet. Aber es mag durchaus auch möglich sein, dass einige von diesen Leuten, unerfahren, kindlich, fleischlich, wie sie waren, die Korinther, dass sie tatsächlich solche Dinge gesagt haben, wie Fluch über Jesus. Aber Paulus sagt, niemand kann sagen, wenn er im Geist Gottes redet, Fluch über Jesus. Also das ist eigentlich ein Maßstab hier, ein Gradmesser, wie man die Manifestationen des Geistes messen kann, wie man sie beurteilen kann. Ihr alle kennt ja die Einwände, die manche Leute gegen das haben, was wir machen. Es gibt wirklich Christen, die behaupten, das, was wir als das Reden in neuen Zungen bezeichnen, ist vom Teufel. Ich weiß nicht genau, wie sie sich das vorstellen. Ich habe kürzlich zu jemandem gesagt, ist es nicht erstaunlich, wenn das, was wir jetzt seit Jahren tun, indem wir in neuen Zungen reden, wenn das tatsächlich vom Teufel wäre, nehmen wir einfach mal an, es wäre vom Teufel, müsste es dann nicht irgendwann massive Auswirkungen haben? Müssten wir dann nicht irgendwann in anderen Bereichen auch völlig in die Irre gehen? Müssten wir dann nicht mehr als alle anderen Christen dazu neigen, in Sünde zu fallen? Oder Irrlehren anzunehmen oder was auch immer? Wenn das, was wir tun, wirklich vom Teufel wäre, dann müsste es doch massive, negative Auswirkungen haben. Insbesondere bei Leuten, die sehr viel in neuen Zungen reden. Also bei mir zum Beispiel. Allen voraus, der Pastor müsste also besonders vom Teufel besessen sein, wenn es so wäre. Offensichtlich ist es nicht so. Also ich kann euch bezeugen, dass das, was ich jetzt seit circa 12 Jahren doch recht regelmäßig tue, nämlich das Reden in neuen Zungen, dass es bei mir keinerlei negative Nebenwirkungen gehabt hat. Nichts. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Eine Menge an Offenbarung, eine Menge an geistlicher Inspiration, an Sicherheit, an Gebetserhörungen letztlich auch, ist mir zuteil geworden genau dadurch. Und Paulus sagt, und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Wenn das, was wir tun, wirklich vom Teufel wäre, dann bin ich überzeugt davon, würde früher oder später irgendjemand sozusagen einen freudschen Versprecher machen und anfangen, den Teufel zu loben. Dann würde irgendjemand, der es nicht besser weiß, irgendwann aufstehen und sagen, oh, ich hatte Auslegung, Jesus ist eigentlich gar nicht Gottes Sohn. Oder irgend so etwas. Aber das passiert nicht. Das wird nicht passieren. Das ist nicht etwas, was wir mit unserem Verstand steuern können, sondern das ist etwas, was im Geist geschieht. Du brauchst also keine Angst zu haben. Nun, wir haben einen anderen Hintergrund. Die wenigsten von euch werden in ihrem alten Leben spiritistische Medien gewesen sein. Obwohl solche Leute sind manchmal sehr offen dann auch für das echte Wirken des Heiligen Geistes. Sie wissen schon ein Stück weit, wie man sich hingibt. Und das sich hingeben ist besonders wichtig, wenn es darum geht, dass wir in den Gaben des Geistes wirken können. Dass wir in den Gaben des Geistes fließen können. Vers 4, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Das griechische Wort Charismaton, hier in der Mehrzahl, Gnadengaben. Wir müssen eigentlich unterscheiden zwischen dem, was in Vers 1 mit Pneumatikon oder Pneumatikos beschrieben wird, nämlich das Geistliche, die geistlichen Dinge, die geistlichen Auswirkungen, die geistlichen Manifestationen. Und den Gnadengaben. Was wird mit Gnadengabe eigentlich beschrieben? Mit Gnadengabe, also Charismaton hier, wird eigentlich beschrieben, dass es gratis ist. Dass es aus Gnade ist. Das heißt mit anderen Worten, keine von diesen Gaben, die Paulus nachher aufführt, von diesen neuen Gaben, kannst du dir auf irgendeine Art und Weise verdienen. Du kannst sie weder kaufen, noch kannst du durch fromme Leistung sie dir erarbeiten, durch Wohlverhalten, durch heiliges Leben, vergiss es. Das alles sind keine Kriterien, wenn es darum geht, in den Gaben des Geistes zu wirken. Das ist etwas, was für viele schwer verständlich ist. Es ist für viele Christen schwer verständlich, warum manche Leute in den Gaben des Geistes wirken, obwohl sie noch ein so unheiliges, unchristliches, ungeheiligtes Leben führen. Es ist für viele Christen sehr schwer zu verstehen, warum jemand, der über Jahre zum Beispiel als Evangelist in den Gaben der Heilung gedient hat, auf einmal in Sünde fallen kann. Die Gaben des Geistes, die Gnadengaben, machen dich nicht heiliger. Sie werden deinen Charakter kaum verändern. Dazu sind sie nicht da. Es sind Werkzeuge. Oder verstehst du, wenn du deinen Werkzeugschrank zu Hause aufmachst, deinen Werkzeugkasten, der Schraubenzieher, die Zange, der Hammer, die Säge, all das, was du da hast, benutzt du diese Dinge, um dich zu verändern? Ich hoffe es nicht, ja. Man hört ab und zu solche absurden Geschichten von Leuten, die sich selber Zähne ziehen, ja. Hallo? Das gibt's, aber bitte tu das nicht, ja. Und ähnlich ist es auch mit den Gaben des Geistes. Sie sind nicht da, um dich selber zu verändern, sondern sie sind oftmals dazu da, um anderen zu dienen. Wird selten so sein, dass du für dich selbst ein Wort der Erkenntnis hast. Es wird selten so sein, dass du für dich selbst eine Weissagung hast. Du kannst es tun, um zu üben im stillen Kämmerlein, aber mach daraus keine Gewohnheit. Oh, ich muss mal wieder für mich selber weissagen. Schon lange kein prophetisches Wort mehr bekommen. Heiliger Geist, was haben wir heute? Hast du etwas für mich, Heiliger Geist? Yes, read the Bible. Manche Leute sind so süchtig nach prophetischen Worten, dass sie auf jeden hören. Dass sie auf jeden und alles hören, was ihnen gesagt wird. Der eine sagt, geh nach China als Missionar. Der andere sagt, geh nach Afrika. Du hast eine große Berufung in Kanada. Nein, du wirst das Wort Gottes verkünden in Südamerika. Ja, was soll ich jetzt glauben? Gnadengaben. Sie sind einfach da. Gnadengaben, das bedeutet, sie sind ein Teil der Gnade. Ein Teil der Gnade, die wir als Gläubige empfangen haben. Hast du Gnade empfangen? Römer 5,17 sagt, dass wir den Überfluss der Gnade empfangen haben. Und deswegen haben wir auch Anteil an den Gnadengaben. Ist verrückt, oder? Der Herr stellt uns diese Dinge einfach zur Verfügung. Du kannst über Nacht, sage ich mal, ein bisschen blöd, zu einem Star werden, wenn du anfängst, in den Gnadengaben zu wirken. Der Herr gibt uns das einfach. Paulus muss die Korinther in allen möglichen, wirklich lebensnotwendigen Dingen ermahnen, nicht fleischlich zu sein. Nirgends muss Paulus so scharf ermahnen, wie im Zusammenhang mit diesem Mann, der da Unzucht getrieben hat, mit der Frau mit seiner eigenen Stiefmutter. Stell dir das vor. Und das war die Gemeinde, wo am meisten in den Geistesgaben praktiziert wurde. Also offensichtlich ist da kein direkter Zusammenhang zwischen besonders heilig leben und in den Gaben des Geistes wirken können. Schieb das niemals raus. Denk nicht, oh, ich muss erst noch heiliger werden. Ich muss erst dieses und jenes noch loswerden. Die Gnade, versteht ihr, das ist ein Grundprinzip der Gnade. Die Gnade ist umsonst, aber sie führt uns immer auch dahin, unser Leben zu verändern. Die Gnade sollte uns eigentlich davon überzeugen, dass es sich lohnt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Was ist die Güte Gottes? Die Gnade Gottes. Es ist seine Güte, dass wir seine Gnade empfangen haben. Aber es ist derselbe Geist, Vers 5. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist ein interessanter Ausdruck, den Paulus hier verwendet. Er redet hier von der Offenbarung des Geistes. Du könntest also all das, was nachher aufgeführt wird an Gaben des Geistes, könntest du gleichsetzen mit der Offenbarung des Geistes. Der Geist offenbart sich. Der Geist enthüllt sich. Ich meine, wir wissen relativ wenig über den Heiligen Geist. Unterm Strich wissen wir sehr wenig vom Heiligen Geist. Auch wenn wir all das bedenken, was das Neue Testament uns über ihn sagt. Wir wissen relativ wenig über ihn. Wir meinen eine Menge zu wissen über Gott, den Vater. Wir meinen eine Menge zu wissen über Jesus Und über ihn wissen wir wahrscheinlich am meisten. Rein von dem, was, wie er beschrieben wird, was von ihm alles beschrieben ist in den Evangelien, wissen wir von Jesus am meisten. Vom Heiligen Geist wissen wir relativ wenig. Wir brauchen also es, dass der Heilige Geist sich uns offenbart. Wir brauchen die Offenbarung des Geistes. Wir brauchen, dass er sich selber uns vorstellt. Halleluja. Rodney Howard Brown hat immer gesagt, und er hat ja sehr viel mit dem Geist gewirkt und in den Gaben des Geistes auch gewirkt. Er hat immer so gesagt, die meisten Leute oder viele Leute würden den Heiligen Geist nicht einmal erkennen, wenn er mit einem roten Cowboyhut und zwei Revolvern an der Hüfte durch die Reihen gehen würde. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist möchte sich uns offenbaren. Er möchte sich uns vorstellen. Wie tut er das? Indem er uns zeigt, wie er wirkt. Indem er uns mitteilt, was er weiß. All das, was der Heilige Geist uns gibt durch die Gaben des Geistes, sind Dinge, die er weiß. Das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit, Weissagung, das sind Dinge, er teilt dir Dinge mit, die er weiß, die in seinem großen Wissensschatz enthalten sind. Er ist allwissend. Die Gaben der Heilung, also mit anderen Worten, der Heilige Geist ist genauso ein Arzt wie Jesus. Sonst könnte er diese Dinge nicht geben. Wunderwirkung. Der Heilige Geist ist ein Wunderwirker. Sonst könnte er keine Wunderwirkung vermitteln. Er ist es, der die Wunder tut. Jesus ist durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt worden. Durch die Herrlichkeit des Vaters oder anders gesagt, durch den Heiligen Geist. Dann heißt es hier, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist interessant. Das ist hier der letzte Vers dieser Einführung, bevor Paulus dann die Gaben des Geistes auflistet einzeln. Zum Nutzen gegeben. Also mit anderen Worten, all das, was der Heilige Geist uns gibt, wenn er sich uns offenbart, ist uns zum Nutzen. Jeder, der etwas empfängt vom Heiligen Geist, jeder, der wirkt in den Gaben des Geistes, hat entweder selbst einen Nutzen davon oder vermittelt einen Nutzen für andere. Du bist also eigentlich sehr selbstsüchtig, wenn du sagst, ja, nein, das ist nichts für mich. Ich stelle mich nicht zur Verfügung für die Gaben des Geistes. Wenn du das bewusst oder unbewusst sagst und dich sträubst und dich verweigerst gegenüber dem sanften Führen des Heiligen Geistes, dann beschneidest du seine Fähigkeit, anderen um dich herum zu nutzen zu sein. Und ich meine, jeder von uns ist schon in Situationen gekommen, wo uns eigentlich die Hände gebunden waren. Wo wir mit Leuten zusammentrafen, die uns Dinge erzählt haben aus ihrem Leben, wo du nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kannst und sagen kannst, tut mir leid, keine Lösung, weiß auch nicht weiter. Haben wir alle schon erlebt. Und das ist genau der Punkt, wo der Heilige Geist uns zur Hilfe kommen will. Das ist genau der Punkt, wo die Gaben des Geistes in Aktion treten. Ich meine, du kannst im Haus, wieder das Bild mit dem Werkzeugkasten, du kannst einiges tun, ohne dass du ein Werkzeug zur Hand nehmen musst. Gott sei Dank, oder? Musst du nicht dauernd mit dem Werkzeugkasten in der Wohnung rumlaufen, weil wieder irgendwo der Wasserhahn läuft oder die Kabel aus der Wand rauskommen oder was auch immer, oder? Du kannst also recht vieles tun ohne den Werkzeugkasten, aber wenn es dann mal so weit kommt, dass du mit deinen bloßen Händen das Ding nicht mehr reparieren kannst, dann bist du froh um das Werkzeug. Und so ist es mit den Gaben des Geistes. Und weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, weil wir den Auftrag haben, eine gefallene Welt zu evangelisieren und zu unserem lebendigen Gott zu bringen, weil das alles so ist, weil wir einen Feind haben namens Teufel, der versucht uns ins Handwerk zu pushen, der versucht uns das Leben schwer zu machen, der unsere Wasserleitungen zum Bersten bringt und unsere Versorgung versucht abzuschneiden und so weiter. Weil all diese Dinge so sind, werden wir genug Gelegenheit haben, in den Gaben des Geistes zu wirken. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Alltag. Das ist eine Sache, die in den letzten Jahren immer wieder gesagt worden ist, nämlich, dass die Gaben des Geistes eigentlich für den Marktplatz sind, in Anführungszeichen, fürs Shoppingcenter. Wenn du irgendwelche in irgendeine Situation kommst, wo jemand Hilfe braucht, wo der Heilige Geist dich führt, für jemanden zu beten, und du weißt nicht wie, Herr, was hätte? Oder wo du nicht weißt, wie du helfen kannst, aber du weißt, du musst helfen. Die Offenbarung des Geistes wird zum Nutzen gegeben. Sie ist nützlich. Wenn wir diesen Nutzen nicht haben, dann verpassen wir etwas. Dann haben wir etwas zu wenig. Verstehst du? Es gibt keinen Ersatz für die Gaben des Geistes. Gott hat nicht ein Ersatzprogramm für solche, die sagen, oh nein, das ist mir zu wild. Oder, oh nein, das geht mir an meinem Verstand vorbei. Das gibt mir etwas, was ich mit meinem Verstand begreifen kann, Gott. Dann sagt Gott, okay, ich gebe dir was, was du mit deinem Verstand begreifen kannst. Lies noch ein bisschen Psalm 35. Lies noch ein bisschen fünftes Buch Mose oder lies noch ein bisschen Hiob oder was auch immer. Aber dann wirst du des Segens beraubt sein, der kommen würde, durch deine Bereitschaft, dich auf die Gaben des Geistes einzulassen. Ein Teil der Unkenntnis, in der sich viele leider befinden, ist dahingehend, dass sie versuchen, die Geistesgaben zu umschiffen, indem sie die Dinge umbenennen oder irgendwelche Dinge tun, die vermeintlich etwas damit zu tun haben, aber sie sind doch irgendwie ganz anders. Paulus redet sehr klar von 9 deutlich unterscheidbaren Gaben des Geistes. Aber heute ist in vielen Teilen des Leibes Christi vom Prophetischen die Rede. Vom Prophetischen. Man hat Eindrücke, man hat Bilder, man hat dies und jenes. Jedes prophetische Dingsbums ist irgendwie in und wird akzeptiert und findet Akzeptanz. Aber findest du, dass in diesen Kreisen deutlich und klar über die 9 Gaben des Geistes gelehrt wird, so wie Paulus sie beschreibt in 1. Korinther 12? Nein, aber wir sind alle prophetisch. Und du kannst einen Kurs besuchen für prophetisches Topflappenhäkeln. Topflappenhäkeln. Oder prophetisches Makramee. Oder was auch immer. Nun, versteht mich richtig, ich sage diese Dinge nicht, um mich lustig zu machen. Und diese Dinge sind lustig, ja. Was wir brauchen, ist eine Erweckung der Gaben des Geistes. Was wir brauchen, sind Männer und Frauen Gottes, und zu denen gehört ihr, die es wagen aufzustehen vor die Gemeinde und zu sagen, ich habe eine Rede in 9 Zungen. Und darauf vertrauen, dass entweder sie selbst die Auslegung haben oder jemand anders, der in der Versammlung sitzt. Weißt du, die Pfingstbewegung hat da Pionierarbeit geleistet. Halleluja! Und ich habe es noch vor einigen Jahren, wo ich so die letzten Male Zeit hatte, Gelegenheit hatte, in die Fimi hier in Schaffhausen zu gehen, erlebt, wie nach der Anbetung der alte Bruder so und so aufstand und eine Rede in 9 Zungen gab. Und jemand anderes aufstand und das Ganze auslegte. Halleluja, so soll das sein, so soll das laufen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber bei uns sollte es so sein. Wisst ihr, wir müssen in vielen Bereichen das wieder aufnehmen, was die Pfingstbewegung uns bereits vorgemacht hat. Wir sind ein Teil der Pfingstbewegung. In diesem Sinn gehören wir absolut zur Pfingstbewegung. Und das ist es, was du in Glaubenskreisen oft auch findest. Mark Hankins zum Beispiel. Mark Hankins und seine Frau. Wenn die beiden zusammen irgendwo dienen, dann kannst du sicher sein, dass Trina Hankins aufsteht, eine Zungenrede gibt und Mark Hankins legt es aus. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals hintereinander. Oder wir haben es auch gesehen bei Carol Cooper und ihrem Mann Bill. Bei denen ist das genauso. In der Bibelschule war es so, auch hier haben sie es gemacht, genau. Wisst ihr, bevor wir anfangen, uns in prophetischen Sphären zu bewegen und Visionen zu haben, die das Ende der Welt vorwegnehmen, sollten wir uns erst einmal in diesen einfachen Dingen üben. Wenn du nicht in der Lage bist oder nicht bereit bist, diese einfachen Gaben zu praktizieren und zu üben und so auch geeicht zu werden, für was der Heilige Geist ist und was er nicht ist, dann wirst du nie in höhere Sphären kommen. Ein zweiter Teil des heutigen Abends geht dahin, dass ich die Frage beantworten möchte, was muss ich tun, um anzufangen, in den Gaben des Geistes zu wirken? Was muss ich tun? Es gibt eine ganz deutliche, klare Antwort darauf, die durch 4 Bibelstellen bezeugt wird. 1. Korinther 12, 31. Hier sagt Paulus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. eifert aber um die größeren Gnadengaben. Siehst du, es gibt sogar größere und kleinere Gnadengaben. Das ist ja ein Thema für sich, ja? Da werden wir auch noch dazu kommen. Aber worum es heute Abend geht, ist das eifert. Eifert. Weißt du, was ein Eiferer ist? Ein Eiferer ist jemand, der irgendwie das Maß verloren hat für das, was man tut und was man nicht tut. Ein Eiferer ist jemand, der keinen Anstand hat, sozusagen, in bestimmten Bereichen. Ein Eiferer ist jemand, der nicht aufhören kann zu reden von bestimmten Dingen. Ein Eiferer ist jemand, der sich wirklich um etwas bemüht, ist jemand, der sich wirklich um etwas reißt, der etwas ersehnt, der etwas verlangt, ein Verlangen hat danach, etwas zu sehen. Das ist ein Eiferer. Und Paulus sagt, dass wir solche Eiferer sein sollen. Eine weitere Stelle, 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Gut, das ist das, was manche gerne hören und lesen. Strebt nach der Liebe. Aber hört ihr an, was er im zweiten Teil des Satzes sagt. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Die Liebe, so wichtig sie ist, ja. Wir werden am nächsten Sonntag dazu kommen. Frucht Nummer 1 des Geistes ist Liebe. Die deutlichste Ausprägung der Frucht des Geistes ist Liebe. Ganz klar. Aber die Liebe, selbst die Liebe, die höchste aller möglichen Tugenden, entledigt uns nicht der Verpflichtung, nach den Gaben zu eifern. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und jetzt weißt du auch, welches eine der größeren Gaben ist, nämlich Weissagung. Weissagung ist ganz klar eine der größeren Gaben. Paulus sagt es hier deutlich. Das Wort hier für eifern ist genau dasselbe Wort wie in 1. Korinther 12, 31. Eine weitere Stelle, die dies bezeugt, 1. Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Hier stellt Paulus fest, dass sie bereits eifern, dass sie bereits Eiferer geworden sind. Man könnte es auch folgendermaßen übersetzen: Auch dies sage ich um euretwillen, da ihr ja Eiferer auf dem Gebiet dieser Gaben seid. Eifer ist wichtig, aber er sollte die Erbauung der Gemeinde zum Ziel haben, damit sie überreich werden und wachsen kann. Eifer ist auch kein Selbstzweck, sondern der Eifer um die Gaben soll dazu dienen und mitwirken, dass schließlich die Gemeinde aufgebaut wird. Dann die letzte dieser vier Stellen. 1. Korinther 14, Vers 39. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Hindert das Reden in Sprachen nicht. Das sind so deutliche Worte. Amen. So deutlich. Du kannst es nicht deutlicher sagen. An allen diesen drei Stellen, wo das Verb für eifern vorkommt, steht es im Imperativ Präsens. Imperativ Präsens, das ist die Befehlsform in der Gegenwart. Mit anderen Worten, tut es und tut es jetzt. Keine Widerrede, es wird getan. Das ist ein Befehl. Der Imperativ ist die Befehlsform. Im Deutschen, im Griechischen, in jeder Sprache. Imperativ, Befehl. Paulus sagt, eifern. Eifern ist angesagt. Wenn du also wissen möchtest, wie du anfangen kannst, in den Gaben zu wirken, dann gibt es nur eine Antwort. Eifere darum. Sei bereit, dich zum Narren zu machen. Sei bereit, jede Mühe auf dich zu nehmen, um jemand zu sein, der in den Gaben wirkt. Da können wir alle ein Stück zulegen. Wisst ihr, geben wir Raum für die Gaben des Geistes. Nur macht niemand Gebrauch davon. Habt ihr das eigentlich schon gemerkt? Dass eigentlich im Grunde genommen, wenn du am Sonntag nach vorne kommst und ein prophetisches Wort hast, eine Weissagung hast oder eine Zungenrede geben willst, niemand dich hindern wird, es zu tun. Oh, aber weißt, es ist immer so ein dichtes Programm und ich weiß gar nicht, wo ich komme. Wenn du hier nach vorne kommst und mit mir vielleicht dich kurz absprichst oder mit Katharina und du bist nicht jemand, der zum ersten Mal in der Gemeinde ist, das ist eine Grundregel, die du dir merken kannst übrigens. Wenn du zum ersten Mal eine Gemeinde besuchst, dann sei bitte nicht der, der das Prophetenmikrofon ergreift und die große Weissagung vom Stapel lässt. Das ist einfach nicht angemessen. Es sei denn, du bist natürlich jemand, den man kennt und hast schon den International Universal Intergalactic Ministry. Und alle haben nur darauf gewartet, dass du endlich mal auftauchst, ja? Aber wenn dem nicht so ist, dann schweig. Dann schweig die ersten drei Mal. Eifern. Stell dich zur Verfügung. Du könntest sagen, um noch eine Stelle hier anzuführen, 1. Korinther 14, Vers 26. Hier beschreibt Paulus eigentlich so den Zustand in der Gemeinde in Korinth, was diese Dinge angeht. 1. Korinther 14, Vers 26. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Also Paulus schildert hier eigentlich eine Situation, wo eine Überfülle vorhanden ist an Gaben des Geistes, an Manifestationen des Geistes. Mit anderen Worten, sie sitzen alle auf ihren Stühlen und warten nur darauf, dass der Zeitpunkt kommt, wo sie ihre Gaben loswerden können. Jeder hat. Wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder. Man könnte das Ganze auch anders übersetzen und es fast ein bisschen negativ verstehen. Man könnte es auch so verstehen, dass Paulus sie eigentlich zurückpfeifen muss. Dass er ihnen sagt, und wie sieht es bei euch aus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, dann fährt jeder von euch die großen Geschütze auf. Fast jeder hat einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Zungenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Pünktchen, Pünktchen, bitte vergesst nicht, dass diese Gaben zur Erbauung der Gemeinde dienen sollen, nicht zu eurer Selbstdarstellung. Man könnte es auch so verstehen. Weißt du was, in dieser Gefahr stehen wir absolut nicht. In dieser Gefahr stehen wir leider nicht. Ich würde euch lieber zurückpfeifen, als euch dauernd locken müssen. Gut, wir sind in einer Phase, wo das Locken... Ja, wir fangen jetzt an damit. Ja? Wir fangen jetzt an damit. Um wieder zu dem Bild mit dem Schwimmkurs zurückzukommen, wenn der Schwimmlehrer am Rand des Beckens steht und sagt, so, jetzt muss man erst kommen und springen. Dann muss irgendwann einer springen. Mein Sohn Jeremy ist jetzt gerade in einem Schwimmkurs, wo er schwimmen lernen soll. Nun, bis jetzt haben sie noch nichts gelernt, was irgendwie mit Schwimmen zu tun hat. Sie machen auf alle möglichen Arten Bekanntschaft mit dem Wasser, aber Schwimmbewegungen haben sie, ja gut, ich weiß nicht, ich beobachte es nicht immer ganz genau. Und letztes Mal, glaube ich, durften die Kinder auch vom 1-Meter-Brett springen. Und Jeremy ist nicht gesprungen, aber einige Kinder sprangen. Ich stelle es mir so vor, wenn die Schwimmlehrerin da gestanden hätte oder im Wasser war sie, um die Kinder dann aufzufangen und niemand wäre gekommen, das Ganze wäre frustrierend gewesen. Wenn du eifern willst, dann sei jemand, der etwas hat. Dann gehöre zu dieser Gruppe, die Paulus hier beschreibt. Habe etwas. Sei jemand, der etwas hat vom Heiligen Geist. Wenn du ein Eiferer bist, was die geistlichen Gaben angeht, dann bemühe dich schon vor dem Gottesdienst darum, etwas zu empfangen, etwas zu haben vom Heiligen Geist. Du kannst nicht unbedingt damit rechnen, dass du so gemütlich in deinem Stuhl sitzt und so dahin dämmerst schon ein bisschen und denkst, hoffentlich fangen Predigt endlich an. Oder? Hoffentlich sind die Ansagen endlich fertig. Wenn du in dieser Haltung bist, wird kaum der Heilige Geist kommen und dich irgendwie ermutigen oder ermahnen, eine Weissagung zu geben oder eine Zungenrede zu geben. Wird kaum passieren. Wenn du aber gespannt wie ein Flitzbogen, schon zu Hause, bevor du zum Gottesdienst kommst, mit dem Heiligen Geist geredet hast, Heiliger Geist, ist es heute dran, dass ich etwas gebe? Bin ich heute dran, Herr? Dann kann der Heilige Geist sagen, nein, nicht schon wieder du. Ja? Oder er kann sagen, ja genau, heute ist dein Tag. Heute ist dein Sprung ins Wasser dran. Eifern, meine Lieben, das Wort für Eifern hier, zelo, das Verb, kommt von dem Substantiv zelotes. Und ein Zelot war zur Zeit Jesu in der Antike, war das eine Gruppe, eine religiös-politisch motivierte Gruppe, die auch vor Gewalt nicht zurückschreckte, um ihre angeblich von Gott eingegebenen Visionen umzusetzen. Sie hatten zum Beispiel die Vision, die Römer aus dem Land zu treiben. Und sie haben regelmäßig terroristische Anschläge verübt, um das zu tun. Ein Problem, das die Römer hatten im damaligen Palästina, waren die Zeloten. Eiferer! Eiferer. Und Jesus hatte einen Jünger unter seinen 12 Jüngern, der Simon, der Zelot hieß. Also der muss irgendwie mal etwas mit diesen Zeloten zu tun gehabt haben. Ein Eiferer, der nicht vor Gewalt zurückschreckte. Nun, er hat sich dann natürlich verändert, ja, einen neuen Charakter angenommen. In der Nachfolge Jesu ist er gejüngert worden. Schreckliches Wort, oder? Gejüngert werden. Ich meine, du kannst jemanden schwängern, aber... jemand jüngern? What's that? Also, keine Ahnung, was das sein soll. Werde ein Eiferer, was die Gaben des Geistes angeht. Du musst diese Dinge wirklich wollen. Die Gaben des Geistes faszinieren mich eigentlich fast seit ich gläubig bin. Nur lange hatte ich keine Ahnung, was diese Dinge bedeuten. Ich wusste immer, das ist irgendwie was Geheimnisvolles, da muss irgendwie mehr sein. Aber es ist nichts passiert, bis ich im Heiligen Geist getauft worden war. Da haben diese Dinge angefangen, sich zu manifestieren. Da haben diese Dinge angefangen, an die Tür zu klopfen. Aber, weißt du, auch wenn etwas an die Tür klopft, es kommt nicht rein, es sei denn, du öffnest die Tür. Sei ein Eiferer. Wenn du es hörst, an die Tür klopfen, dann öffne. Dann steh auf. Dann mach dich auf und öffne die Tür. Lass es herein, in Anführungszeichen. Lass ihn herein, den Heiligen Geist, den Geber aller guten Gaben. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst selbst auferbaut sein, du wirst anderen zu Nutzen sein, du wirst ein Werkzeug sein in der Hand des Heiligen Geistes. Wenn du die Werkzeuge des Heiligen Geistes benutzt und ihn wirken lässt durch dein Leben, durch deinen Mund, durch deine Hände, dann wirst du sehen, wie vielen geholfen werden kann, wie vielen genützt werden kann. Und es wird große Freude sein in deinem Leben, im Leben der anderen, im Leben der Gemeinde. Die Gemeinde wird auferbaut werden, die Gemeinde wird wachsen, die Gemeinde wird zunehmen. Halleluja. Denn das ist es, was die Leute sehen wollen in der Welt. Sie wollen die Kraft Gottes sehen. Und sie haben ein Recht dazu, sagt der Herr, die Kraft Gottes zu sehen. Denn ich habe die Kraft Gottes der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nicht, damit sie sie unter Verschluss hält, sondern damit sie sie weitergibt. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Gnadengaben des Geistes. Halleluja. Glory. Ha. Praise you, Jesus. Halleluja. Seid ihr aufgebaut? Seid ihr ermutigt? Seid ihr entfacht worden? Um die Gaben zu eifern. Nun, vielleicht sagst du, ja, aber woher weiß ich denn, welche Gabe der Herr mir geben will? Bin ich jetzt der Zungenredner oder bin ich mehr der Wunderwirker? Weißt du, diese Dinge sind wachstümlich. Für jeden von uns, der anfängt, in diesen Dingen zu wirken, werden Mutproben damit verbunden sein. Du musst beweisen, dass du bereit bist. Das heißt also, es wird ein Sprung ins kalte Wasser kommen. Du wirst nicht der glorreiche Wunderwirker sein oder der glorreiche Mann mit den Gaben der Heilung, der allen, wenn er die Hände auflegt, sind sie sofort geheilt, sondern auch du wirst anfangen in den kleinen Gaben. Und die kleinen Gaben sind die Gabe des Zungenredens mit Auslegung. Verschiedene Arten von Zungenreden und Auslegung. Das ist meiner Meinung nach die kleinste Gabe. Paulus sagte an einer anderen Stelle, auch im 1. Korintherbrief, wenn jemand die Zungenrede auch auslegt, dann kommt das Weissagung gleich. Kenneth Hagin sagt das auch immer. Zungenrede plus Auslegung gleich Weissagung. Du kannst also, wenn du direkt weissagst, eigentlich diesen Schritt umgehen. Aber manchmal ist es viel einfacher, wenn du klein anfängst. Amen. Danke, Jesus. Hallelujah. Le bresi vanon tolo combe, gigi nio so. Jedes neue Element fühlt sich am Anfang fremd an. Alles, was du neu erlernst, scheint am Anfang schwierig zu sein. Übung macht den Meister, auch was diese Dinge anbelangt. Aber wenn du dich zur Verfügung stellst, sagt der Heilige Geist, dann wirst du selber den größten Nutzen davon haben. Denn dann wirst du nicht mehr frustriert sein und dich fragen, oh, für was bin ich gut? Wer kann mich gebrauchen? Wem kann ich helfen? Sondern dann wirst du sehen, wie du helfen kannst. Dann wirst du sehen, wie geholfen wird. Durch dich. Durch das, was du zur Verfügung gestellt hast. Deswegen sei ein williges Gefäß. Sei ein eifriges Gefäß. Mach dich auf. Wach auf aus der Bequemlichkeit eines durchschnittlichen Lebens und sag, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, ich will mehr. Hier bin ich, ich bin bereit, deine Stimme zu sein. Ich bin bereit, deine Worte zu reden. Ich bin bereit, dir meine Füße zu leihen, damit du dorthin kommen kannst, wo du nur durch mich hingelangen kannst. Halleluja. Glory. Praise you, Jesus.